Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mit mir sitzen hier Chris Köver.
Hallo.
Und Simon Rehbigger.
Hallo.
Hier in unserem Netzpolitikbüro und wir wollen die Folge 167 zurückblicken auf den Februar 2019 und da vor allen Dingen auf unsere größeren Recherchen und Publikationen. Was wir hier nicht besprechen werden im Rahmen dieses Podcasts sind die großen Debatten, die aktuell laufen, wie die EU-Urheberrechtsreform, die Upload-Filter, die auch in der Anti-Terror-Propaganda-Verordnung der EU wiederzufinden sind. Dazu werden wir nochmal einen eigenen Podcast demnächst aufzeichnen. Wir haben uns vor allen Dingen drei Themen rausgesucht. Das ist der Paragraph 219a, für manche vielleicht nicht ganz ein netzpolitisch offensichtliches Thema, für uns aber trotzdem relevant. Wir haben eine längere Recherche zum Thema Sparkassen und Datenschutz. Hinter uns, noch teilweise vor uns, die Simon lange begleitet hat und wir haben das Framing-Manual der ARD veröffentlicht, um es einer öffentlichen Debatte zum Diskurs anzubieten. Fangen wir aber mal mit was an?
Sparkasse? Fangen wir an mit Sparkasse.
Ja, sehr gerne.
Ja, Simon, du bist Sparkassenkunde.
Ich bin selber gar nicht Sparkassenkunde, muss man eigentlich so sagen.
Ja,
aber ich habe mich in der letzten Zeit sehr viel mit den Sparkassen beschäftigt, mit den Sparkassen überall in Deutschland und wie sie mit dem Datenschutz umgehen, mit den persönlichen Daten ihrer Kunden.
Jetzt ist die Sparkasse ja eigentlich ein sehr demokratisches Konstrukt, erstmal nicht börsengetrieben wie andere große Banken, sondern eigentlich ein gemeinwohlorientiertes Bankensystem in Deutschland. Wie halten die es denn mit dem Datenschutz?
Genau, die Sparkassen sind ein Unternehmen, was eigentlich jeder irgendwie kennt. Das nette Unternehmen von um die Ecke, das den Fußballverein unterstützt, vielleicht dem Chor noch eine Spende jedes Jahr gibt. Und jetzt ist es aber so, dass sich in den letzten 6 Monaten seit Geltung der Datenschutzgrundverordnung viele Menschen bei uns gemeldet haben, bei netzpolitik.org, und sich beschwert haben, dass sie dazu gedrängt wurden, ein Formular zu unterzeichnen. Ein Formular, was der Sparkasse einen sehr, sehr weitreichenden Zugriff gibt auf die persönlichen Daten von den Kunden.
Ja, ist das nicht, sagen wir mal, Aufgabe einer Bank, möglichst viel über die eigenen Kunden zu wissen, um bessere Services anbieten zu können?
Die Bank hat natürlich ein großes Interesse daran, möglichst viel über ihre Kunden zu wissen, aber auch da gibt es natürlich Grenzen. Und wenn die Bank persönliche Daten nutzen will ihrer Kunden, dann braucht sie dafür auch die Zustimmung. Auch eine Bank, die vielleicht sowieso schon einen großen Einblick hat in das Leben der Kunden, dadurch, dass sie halt schließlich ihr Konto dort haben, muss die Zustimmung haben der Kunden, wenn sie zum Beispiel, so wie es bei den Sparkassen halt der Fall ist, wissen möchte, was für Zahlungen gehen ein und aus und diese Zahlungen, diese Informationen über diese Zahlungen gerne nutzen möchte, um neue Produkte anbieten zu können. Den Kunden anbieten zu können.
Jetzt hast du ein halbes Jahr zur Sparkasse oder zum Sparkassensystem recherchiert. Wie hat denn das angefangen?
Angefangen hat es damit, dass hier aus dem Umfeld von netzpolitik.org jemand eines Tages einen Anruf bekam von einer Sparkasse in Brandenburg. Und diese Person sollte dort dieses sogenannte Einwilligungsformular unterschreiben. Und es wurde ihnen gesagt, dieses Formular müssen sie unbedingt unterschreiben. Das brauchen wir für den weiteren Bestand ihres Kontos. Und da hat sich die Person gewundert, als sie sich das Formular angeguckt hat, dass in diesem Formular etwas ganz anderes drinne stand, als ihr von dem Bankberater gesagt wurde. Und zwar steht in dem Formular drinne, das besteht halt aus 3 Teilen. Im ersten Teil kriegt die Bank Zugriff auf alle persönlichen Daten, wie zum Beispiel Name, Adresse, Nutzung des Online-Bankings und so weiter. Im zweiten Teil kriegt die Bank Zugriff auf alle Zahlungen, ein- und ausgehende Überweisungen, Lastschriften, Zahlungen mit der Kreditkarte und so weiter. Und im dritten Teil darf die Bank dann auch noch den Kunden halt per E-Mail oder per Telefon anrufen. Und gegenüber den Kunden hat die Bank aber immer was ganz anderes gesagt. Denn gegenüber den Kunden hat sie gesagt, hier gilt sie diese neuen Regelungen, diese Datenschutzgrundverordnung. Und Sie kennen das ja vielleicht von Ihrem Zahnarzt, von Ihrem Hausarzt. Überall muss man da jetzt immer wieder irgendwie neue Formulare unterschreiben. Und wir brauchen das, diese Unterschrift von Ihnen, damit Sie weiter bei uns Kunde bleiben können, damit wir Sie informieren können, wenn es Probleme gibt mit Ihrem Konto, wenn es zum Beispiel Kreditkartenbetrug gibt oder so. Diese Sachen können wir nur erkennen, wenn Sie hier dieses Formular unterschreiben.
Also eigentlich wirklich eine Angstmache, wenn ich das jetzt nicht unterschreibe, dann ist mein Geld nicht mehr gesichert.
Genau. Eine Angstmacherei, eine Aussage, die halt überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was in diesem Formular drin steht. Also auf der einen Hand haben wir die Aussage, Angstmacherei, wir brauchen das, sonst müssen wir Ihr Konto schließen oder sonst können Leute im Internet unbefugt irgendwie Sachen von Ihrer Kreditkarte abziehen.
Und wir dürfen Ihnen nicht Bescheid geben.
Wir dürfen Ihnen nicht darüber Bescheid geben, genau, wir lassen Sie im Argen, wenn Sie hier, das wollen Sie doch auch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber den Fakt, das Formular, da geht es darum, dass die Bank einfach gerne wissen möchte, was macht denn eigentlich der Kunde und ihn dann passende Services, Produkte, Zusatzversicherungen, Bausparverträge, was auch immer verkaufen möchte. Das war der Ausgangspunkt. Eine Person kam also zu uns und hat uns das erzählt. Dann haben wir uns das so ein bisschen angeguckt, haben mit Verbraucherschützern geredet in einigen Bundesländern, von Deutschland in Thüringen und in Brandenburg, um genau zu sein. Und die haben uns erzählt, naja, da gab es auch schon andere Kunden, die haben sich auch darüber beschwert. Es scheint also kein Einzelfall zu sein. Wir haben die Bank damit konfrontiert. Die Bank hat gesagt, na, das ist nur ein Missverständnis, da hat ein Kundenberater etwas falsch verstanden. Wir haben einen kleinen Artikel darüber geschrieben und kurzerhand haben sich immer mehr Leute bei uns gemeldet. Also seitdem ich diesen ersten Artikel geschrieben habe, ich glaube im Juni letzten Jahres, melden sich eigentlich jede Woche 1 bis 2, manchmal 3, 4 empörte Sparkassenkundinnen aus ganz Deutschland und bestätigen mir eigentlich genau das, was halt dieser einen Person aus dem Umfeld von Netzpolitik auch widerfahren war, nämlich immer wieder diese Anrufe, dieses Bitten am Schalter, doch dieses Formular zu unterschreiben.
Jetzt könnte man ja noch sagen, okay, ist vielleicht einfach tatsächlich ungünstig, also zwar auffällige, aber einfach nur ungünstige Häufung von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Sparkasse, die ja, die vielleicht übereifrig sind oder die das nicht richtig kommunizieren, was eigentlich in diesem Formular Sache ist. Dem ist aber nicht so, wie du ja jetzt rausgefunden hast, oder?
Genau, also in dem Artikel, der jetzt im Februar erschienen ist, kann ich halt oder habe ich gezeigt, dass halt zumindest für eine Sparkasse nicht davon die Rede sein kann, dass das einfach nur Einzelfälle sind. Sondern wie ich zeigen konnte, anhand von Unterlagen, Schulungsunterlagen dieser einen Sparkasse, der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, hat das ganze System. Diese Schulungsunterlagen, die uns zugespielt worden sind, zeigen, es gab interne Anweisungen, den Kunden falsche Angaben über den Inhalt dieser Einwilligung zu machen. Dort gibt es also diese Unterlagen, die zeigen oder die Anweisungen geben den Kundenberatern, was sie sagen sollen. Und da steht genau das drinne, was uns Kunden immer berichtet haben, auch von dieser Sparkasse in Dresden. Also wir haben Kundenberichte von Kunden der Sparkasse in Dresden, die uns genau das bestätigen. Ihnen wurde wiederum diese gleichen Aussagen getätigt, die da wären, es bleibt so alles dabei, wie es ist. Also durch Ihre Unterschrift verändert sich nichts, wir kriegen nicht irgendwie mehr Zugriff, was erstens falsch ist. Und die zweite Aussage ist, um Unregelmäßigkeiten zu erkennen bei Ihren Kreditkarten, bei Ihren Zahlungen mit der Sparkassenkarte, mit der EC-Karte, brauchen wir, um diese Unregelmäßigkeiten zu erkennen, brauchen wir hier diesen Zugriff, brauchen wir hier die Unterschrift unter dieses Formular. Da steht in diesen Schulungsunterlagen drinne und das zeigt, ist es nicht so, dass einfach ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin der Sparkasse dort einen Fehler gemacht hat, sondern dass das von weiter oben kommt.
Und wie ist jetzt Stand deiner Recherchen? Ist da, hat sich schon etwas verändert?
Verändert hat sich, glaube ich, noch nichts. Also seitdem ich diesen Artikel veröffentlicht habe, sind weitere Beschwerden eingetrudelt von Kunden, die halt genau das auch erlebt haben. Ein bisschen was hat sich getan in der Hinsicht, dass mehr Leute nun Bescheid wissen und aufmerksam geworden sind und sagen, wir haben diesen Artikel gelesen und dann habe ich immer darauf geachtet, was mir die Bankberater sagen. Und wir wissen oder wir haben nun ein Statement von dem Landesdatenschutzbeauftragten in Sachsen, der gesagt hat, wir gucken uns das zumindest mal an. Wir werden mal mit der Sparkasse reden. Genau dasselbe auch von Verbraucherschützern, die angekündigt haben, da auch mal diese Sache näher sich anzuschauen, die Sparkasse zu konfrontieren. Uns gegenüber hat die Sparkasse nur sehr ausweichende Angaben gemacht. Also sie wollten nicht konkret zu diesen Unterlagen Stellung nehmen. Sie haben nur gesagt, dass sie selbstverständlich natürlich alle Regeln des Datenschutzes einhalten.
Ja, du bleibst an dem Thema dran. Also falls es noch jemanden gibt, der oder die davon betroffen ist, meldet euch einfach bei Simon.
Genau. Ich freue mich über weitere Berichte, gerne auch von, ich freue mich auch über weitere Leaks von Sparkassenquellen über solche Unterlagen sehr gerne an mich schicken. Ich bleibe da weiter dran.
Ja, danke. Und danke für diesen Überblick. Dann kommen wir zum Thema 219a, das Kernthema der Netzpolitik. Haben sich wahrscheinlich einige unserer Leserinnen und Leser in den letzten Wochen gefragt. Aber eigentlich ist es schon ein genuin netzpolitisches Thema. Es wird in der Öffentlichkeit nur nicht als solches wahrgenommen. Kannst du mal beschreiben, worum es konkret in diesem Fall geht? Genau.
Also Paragraph 219a reguliert das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Also im Grunde geht es darum, dass es in Deutschland verboten ist, dass Ärztinnen und Ärzte darüber informieren, den Umstand, dass sie eben einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Also deswegen finde ich auch diesen Begriff Werbeverbot eher irreführend und nutze ihn nicht, wie viele Redaktionen ihn inzwischen zu Recht auch nicht mehr nutzen, sondern von einem Informationsverbot eher sprechen, denn darum geht es im Grunde. Also es geht nicht um Werbung im Sinne von niemand macht ja Plakatwerbung hier, fünf Schwangerschaftsabbrüche zum Preis von dreien oder so. Sondern im Grunde geht es darum, dass Ärztinnen und Ärzte einfach über ihre Leistungen nicht informieren dürfen nach diesem Paragraphen, der, auch das vielleicht interessant, wirklich ein absoluter Sonderweg ist. Also Deutschland ist das einzige Land, in dem das tatsächlich so ist, irgendwie, dass dieses Verbot besteht. In allen anderen Ländern ist es natürlich so, dass Ärztinnen und Ärzte einfach über ihre Leistungen aufklären dürfen. Und das ist ein historisches Relikt, ein Überbleibsel aus der Nazi-Zeit, wo es ja noch ganz, also von 1933, der Paragraph, wo es ja ganz klar auch um bevölkerungspolitische Beweggründe dahinter gibt. Aber er ist uns erhalten geblieben und bis vor gar nicht so langer Zeit schlummerte er relativ unbemerkt, ohne größere Aufmerksamkeit im Strafgesetzbuch vor sich hin. Und das hat sich aber verändert vor einiger Zeit, weil einige Einzelpersonen angefangen haben, Ärztinnen und Ärzte anzuzeigen, also gezielt zu recherchieren, wer schreibt denn auf seiner Webseite eben oder nennt diese Informationen, dass er oder sie Abbrüche durchführt und diese Leute anzuzeigen. Laut Paragraph stehen eben bis zu zwei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe darauf. Und einzelne findige Leute, die eben aus dem Umfeld der Abtreibungsgegnerinnen kommen, haben dann mal den Paragraphen getestet und geschaut, ob das funktioniert, wenn sie Ärztinnen danach anzeigen. Und es funktioniert ganz hervorragend. Diese Anzeigen haben eben in mehreren Fällen jetzt auch schon zu Verurteilungen geführt. Und besonders der Fall der Ärztin Christina Henel war eben dann sehr prominent, weil sie auch angefangen hat, das öffentlich zu machen, eine Kampagne daraus gemacht hat und eben inzwischen, also halt nicht mehr nur Ärztin, sondern maßgebliche Aktivistin ist, die halt auf dieses Thema dann aufmerksam gemacht hat.
Daraus ist dann quasi eine Online-Bewegung für eine Reform entstanden und die Politik hat darauf geantwortet, oder
nicht? Na, also es war dann eben eine sehr ganz interessant zu sehen, also deswegen auch vielleicht nochmal auf die Frage, warum ist es ein netzpolitisches Thema? Es ist natürlich eins, das in erster Linie oder eben ein frauenpolitisches Thema, ein gesundheitspolitisches Thema, aber auch ein netzpolitisches Thema, denn wie wir ja gerade merken, es geht ja also im Gesetz selbst ist nicht die Rede von Webseiten oder bezieht sich jetzt nicht ausschließlich auf Online-Informationen, aber faktisch sprechen wir über die Webseiten von Ärztinnen und Ärzten, denen eben verboten wird, dort bestimmte Informationen zu geben. Also bei Christina Hähnel war es so, da standen die Informationen jetzt, wie genau diese Methoden funktionieren, noch nicht mal auf der Webseite, sondern sie hatte einfach nur ein Formular, wo man eben seine E-Mail-Adresse hinterlassen konnte und sagen konnte, man möchte die Informationen haben. Sie hat dann angeboten, die einem zuzuschicken. Und schon dafür ist sie eben zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil das nach dem derzeitigen Paragraphen 219a eine Straftat ist in Deutschland. Und als es dann aber losging eben als sie eben vor Gericht stand und diese Kampagne langsam Fahrt aufnahm, wuchs irgendwie die Aufmerksamkeit insgesamt für das Thema. Ich fand es auch sehr interessant, was da für ein breites Bündnis auf einmal zustande kam. Also es ist wirklich, das Thema war jetzt, da sind jetzt Petitionen gestartet worden und Leute haben Podcasts aufgenommen, die sonst eben in erster Linie zum Beispiel Modeblogs machen oder so. Also für die gar nicht in dem Sinne politisch sonst bloggen oder podcasten. Und man hat wirklich gemerkt, das ist ein Thema, das halt ganz viele Menschen mit Uterus auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene anfasst, verständlicherweise. Also auch interessant, was sich da eben auf einmal für ein breites Bündnis auch gebildet hat im Netz. Und das hat eben dazu geführt, dass die Politik dann, dass der Druck eben auch wuchs. Und das Thema ist eigentlich jetzt auch schon relativ lange auf der politischen Agenda. Also noch vor der Wahl hatte die SPD zum Beispiel schon angekündigt, sich darum zu kümmern. Und die SPD war eigentlich für eine komplette Streichung dieses Paragraphen. Problem war, dann kam eben die Wahl, dann kam die Große Koalition und es entstand eine ziemlich schwierige Situation, in der eben die beiden Koalitionspartner SPD und CDU, CSU sehr, sehr unterschiedlicher Meinung waren in dieser Sache, also teilweise immer noch sind, und trotzdem aber eben irgendeine Form von Einigung aushandeln mussten. Und das alles ist jetzt eben letzte Woche nochmal hochgekommen oder dann kulminiert in, es gab jetzt dann eben halt einen Gesetzesentwurf, einen Kabinettsentwurf, der vorlag zum 219a, der als Kompromiss eben vorgestellt worden ist. Und der Kompromiss besagt, der Paragraph wird nicht gestrichen, wie es eben die meisten, also Expertinnen und eben auch die Aktivistinnen gefordert haben, sondern er bleibt bestehen und wird erweitert um einen sogenannten Ausnahmetatbestand. Also es ist ein recht kompliziertes Konstrukt, das eben entstanden ist, merkt man aus diesen unterschiedlichen Haltungen von CDU, CSU will eigentlich alles lassen, wie es ist und redet eben vom Schutz des ungeborenen Lebens, der gewährleistet werden muss. SPD möchte ihn am liebsten abschaffen. Und jetzt hat man sich eben auf diesen Kompromiss geeinigt, der besagt, dass Ärztinnen jetzt doch auf den Umstand hinweisen dürfen auf ihren Webseiten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Aber alles, was darüber hinausgeht, also zum Beispiel, welche Methoden sie verwenden, welche Vor- und Nachteile diese Methoden haben, ob sie zum Beispiel Abbrüche nach der 10. Woche vornehmen, was halt eben auch nochmal was anderes ist und was nicht unbedingt alle Ärzte auch machen, die Abtreibungen durchführen. All diese Dinge dürfen sie weiterhin nicht nennen, weil das nach wie vor im Rahmen dieses Paragraphen eine Straftat wäre, sondern sie müssen dafür verlinken auf bestimmte externe staatlich benannte Stellen, also der Vorschlag jetzt, dieser Neufassung des Gesetzes wird dann eben sagen, dass die Bundesärztekammer eine Liste führen soll über alle Krankenhäuser und Ärzte, die in Deutschland Abbrüche vornehmen, die monatsaktuell sein soll. Und auf diese dürfen die Ärzte dann verlinken, aber nach wie vor nicht selbst einfach über ihre Tätigkeit informieren.
Und kannst du mal beschreiben aus Sicht von einer weiblichen Betroffenen, was das so konkret bedeutet, vielleicht auch vor allen Dingen für viele männliche Zuhörer, die kein wenig Bewusstsein dafür entwickelt haben, für so eine Situation oder auch deswegen wenig Verständnis bisher entwickeln konnten?
Ja, also in der Vergangenheit war es eben so, oder eigentlich im Moment immer noch ist es so, dass eben jemand, der ungewollt schwanger ist, und das feststellt, dann tickt ja die Uhr. Also man hat ja nicht so wahnsinnig viel Zeit und wie an sehr vielen anderen Stellen auch in unserem modernen Leben informiert man sich dann wahrscheinlich eben auch als erstes im Internet und guckt und googelt. Und im Moment ist es so, dass man dann meistens auf Seiten landet, die von Abtreibungsgegnerinnen betrieben werden, explizit dafür angelegt sind, zu schockieren und abzuschrecken, wo dann ziemlich schlimme Bilder präsentiert werden teilweise. Also absurderweise waren eben die, aufgrund dieser Gesetzeslage, diese Seiten oft diejenigen, die auch die akkuratesten Listen geführt haben, wo eben Abtreibungen vorgenommen werden, aber dann eben nicht mit dem Ziel natürlich, Frauen in einer Notlage bestmöglich zu informieren, sondern eben weiter zu stigmatisieren, zu schockieren mit der Vorstellung, dass das irgendjemanden von einem Abbruch abhalten würde, was man aber eben weiß, dass es nicht der Fall ist. Es verschlimmert in der eigentlich nur die Situation der Betroffenen. Also auch dazu gab es jetzt in den vergangenen Wochen nochmals ziemlich bewegende Twitter-Debatten oder Frauen, die eben ihre Situation geschildert haben und wie schrecklich das für sie eben damals war in der Situation, dann eben auf diesen Seiten gelandet zu sein und dass sie davon bis heute von Schuldgefühlen geplagt sind oder dass es eben Bilder sind, die einen nicht mehr loslassen. Für manche, für einige vielleicht auch nicht so schlimm, aber trotzdem. Und ja, und das ist eben die Situation, das war, ist sehr, sehr schwer an Informationen zu kommen. Die SPD, also vor allem die Justizministerin Katharina Barley, sagt eben, diese Situation, also die SPD sei nicht eingeknickt, es sei jetzt eine gute Lösung gefunden worden, denn durch diese Listen, die SPD jetzt eben durchgesetzt hätte im neuen Entwurf, sei dieses Problem ja jetzt gelöst. Dann hat man aber gleichzeitig das Problem, es gab dazu eine Expertenanhörung vergangene Woche, also dieses ganze Gesetz ist wahnsinnig schnell jetzt komplett verabschiedet worden. Es war wirklich die Lesungen hintereinander und die Expertenanhörung alles binnen von einer Woche und vergangenen Donnerstagabend ist es dann auch schon abgestimmt worden, also sozusagen von der verabschiedet worden. Es ist sehr, sehr schnell und Katharina Barley sagt eben, okay, die Lösung ist jetzt, es gibt die Listen, die Frauen haben die Informationen und sind nicht mehr darauf angewiesen, auf diesen Seiten der Abtreibungsgegnerinnen sich informieren zu müssen. Problem, sehr viele Ärztinnen und Ärzte wollen im derzeitigen gesellschaftlichen Klima mit gutem Grund nicht auf so einer Liste geführt werden. Man sieht, zu was das führt. Also auch bei Christina Hähnel und bei anderen Ärzten vor der Tür sind eben die sogenannten Betenden, die da halt Mahnwachen veranstalten und an denen die Frauen, die dann in diese Praxis rein wollen, vorbeigehen müssen. Für Ärztinnen und Ärzte ist es nach wie vor keine wirkliche rechtssichere Situation, sagen diejenigen, die sich jetzt eben selbst zu Wort melden. Und deswegen werden viele nicht auf diesen Listen auftauchen wollen. Das heißt, das Problem wird weiterhin bleiben. Die Listen werden unvollständig sein. Das ist jetzt eine freiwillige Meldung. Ursprünglich hätte das quasi automatisch alle hätten darauf landen sollen. Aber im Grunde ist jetzt nochmal klar und sichergestellt, die Ärztekammer wird nur die Leute listen, die sich eben aktiv bei der Kammer melden. Und das werden eben sehr viele mit gutem Grund nicht tun. Also da wird nach wie vor das Problem bleiben, dass man anders als bei anderen Gesundheitsleistungen nicht einfach und schnell einen Überblick kriegen kann, wer jetzt um einen herum dann in einer Notsituation diese Hilfsleistung anbietet.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Kommen wir zum dritten Thema, das Framing Manual.
Ja.
Muss ich mir da selbst die Frage stellen?
Nein. Ja, also letzte Woche gab es ja einen großen Medienrummel um das sogenannte Framing-Manual der ARD. Was war da los, Markus?
Ja, man muss erst mal kurz erklären, was Framing ist. Framing ist, ja, beschreibt man als, das ist der Rahmen, das ist eine linguistische oder sprachwissenschaftliche Herangehensweise, dass man bestimmte Begriffe oder Sprache auf einer Gefühlsebene verwenden kann, um ja Menschen etwas zu verkaufen beispielsweise. Einfache Begriffe sind Lügenpresse, die halt anders wahrgenommen werden durch Gefühle als über Logik. In den USA gibt es den Sprachwissenschaftler John Lakoff, der an der Universität Berkeley dazu schon lange forscht und der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, Don't Think of an Elephant. Was halt heißt so, denk auf keinen Fall an einen Elefanten oder denkst an einen Elefanten. Und der hat in diesem Buch, was glaube ich 10 oder 15 Jahre alt ist, beschrieben, wie die Republikanische Partei in den USA über Werte, die Adressierung von Werten einer Familie, eines starken Vaters eigentlich seit den 70er Jahren, spätestens mit Reagan, quasi Mehrheiten in den USA errungen hat, indem sie immer wieder dieselben Frames verwendet haben und perfektioniert haben. In Deutschland haben wir seit ein paar Jahren auch, sagen wir mal, Rechtspopulisten, die mit sowas arbeiten. Und wir haben eine Schülerin von Lakoff, Elisabeth Wehling, die ihre Doktorarbeit bei Lakoff an der Universität Berkeley gemacht hat und die seit ein paar Jahren in Deutschland das Thema Framing halt in der Öffentlichkeit vertritt. Sie hatte da auch schon mal vor 2 Jahren einen Republika-Talk, der ganz gut angekommen ist. Und ich finde es erstmal ganz gut, dass man sich damit beschäftigt, weil man sieht da draußen, Framing findet statt, vor allen Dingen im politischen Diskurs. Es ist noch umstritten, was es bringt und so weiter. Es ist noch ein kleiner Glaubenskrieg, aber es findet statt und es ist ganz gut, dass man sich damit beschäftigt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wiederum steht ja natürlich auch ein bisschen vor der Herausforderung, dass sehr gerne gegen ihn geframed wird. Begriffe halt wie Lügenpresse, Staatsfunk, Staatsrundfunk, das sind alles Begriffe, die ja bewusst politisch genutzt werden, um auch Gefühle zu adressieren. Und dann hat sich, damalige ARD-Vorsitzende, ich glaube Carola Witt war das, MDR-Intendantin, Elisabeth Wehling mal eingeladen für eine Reihe von Workshops mit Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mal Gedanken zu machen, wie man Sprache verwenden sollte und wie man sich vielleicht auch verkaufen könnte. Dazu muss man sagen, das war ganz klar ein Auftrag der quasi Unternehmenskommunikation der ARD. Das ist ungleich der journalistischen Arbeit von ARD-Sendern bzw. Sendungen. Das ist ein ganz, muss man ganz klar trennen.
Also im Grunde die PR-Abteilung, die das in Auftrag gegeben hat.
Also die ARD ist ein riesiges Unternehmen, kann man sozusagen sagen, gemeinwohlorientiert, von uns über die Haushaltsabgabe gefördert, aber jedes Unternehmen, ob jetzt gemeinwohlorientiert oder kapitalistisch, muss natürlich auch sich selbst irgendwie kommunizieren. Und dieses Manual, was eigentlich eher ein Gutachten ist, ist ja vor 2 Wochen dann auf einmal nach 2 Jahren an die Öffentlichkeit gekommen. Erstmal durch Berichterstattung, ich glaube beim Tagesspiegel und bei der Welt, die das natürlich aus Sicht privater Zeitungen auch für den quasi Kampf gegen das öffentlich-rechtliche System genutzt haben, schon damals angefangen haben, das zu skandalisieren. Und das ist dann ziemlich schnell in Richtung rechtspopulistische Blogs gegangen, wie Tichys Einblick und Don Alfonso. Für die war das eine gefundenes Schlaraffenland voller Begrifflichkeiten, wo man jetzt endlich mal gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Manipulationsversuche irgendwie anschreiben konnte.
Jetzt endlich haben wir es schwarz auf weiß.
Genau, ne? Also man kann wenn man sich das Gutachten durchliest, dann stellt man halt fest, dass noch viele unglückliche Formulierungen auch von irgendwie Profitzensur könnte man reden oder die kapitalistischen Medien, Heuschrecken, also Begrifflichkeiten, die ich zumindest noch nie aus Sicht der ARD in den letzten 2 Jahren gehört habe, aber sie stehen da als Beispiele drin. Und natürlich hilft es sozusagen jemanden, der der einfach sich das mal durchliest, zu reflektieren, wie man auch Sprache verwenden könnte. Aber es ist ganz klar keine Anleitung sozusagen für ARD-Mitarbeiter zukünftig jetzt irgendwie zu Axel Springer immer kapitalistische
Medienheuschrecke.
Medienheuschrecke zu sagen oder immer von Profitzensur zu sprechen. Naja, auf jeden Fall sahen wir, dass diese Berichterstattung vor allen Dingen in den rechten Medien und rechtspopulistischen Medien massiv aufgenommen wurde, mit dem Ziel, eine Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch irgendwie zu bekriegen. Und uns wurde das Dokument zugespielt und wir haben uns dann einfach mal entschlossen, das zu veröffentlichen, mit dem Ziel, dass sich alle Interessierten auch mal aus den Originalquellen informieren konnten, ne? Weil die ganzen vor allem rechtspopulistischen Medien haben sich natürlich bestimmte Sachen rausgegriffen, die halt sehr griffig waren, die halt große Angriffsfläche boten. Aber wenn man sich das ganze Dokument mal durchlas, dann war es eigentlich so ja eine einfache Einführung in die Framing-Theorie mit vielen Beispielen, nichts Besonderes. Kann noch darüber diskutieren, ob der Preis von 120.000 Euro Gebührengelder gerechtfertigt war, aber das ist nicht unsere Verantwortung. Aber wir waren halt der Meinung, na, wenn man das mal online stellt, und das sollte man online stellen, weil die Debatte läuft schon und eigentlich sollte es die ARD online stellen, dann kann sich halt jeder daraus informieren.
Warum hat die ARD es nicht selber online gestellt?
Ja, das war noch ein weiterer Punkt, der uns dann motiviert hat, das online zu stellen. Man hat das mit dem Urheberrecht begründet. Man hat gesagt, naja, das Gutachten, das hat ja die Elisabeth Wehling mit ihrem Institut für uns gemacht. Das können wir jetzt leider nicht veröffentlichen. Was eine vollkommen absurde Argumentation war, weil gerade so quasi diese Angst vor einem Zensururheberrecht so oder Zensurheberrecht, wie wir es ja auch immer ganz gerne nennen, das nährt halt unglaublich Manipulationsängste. Und gerade wenn man wegen so einem Dokument, wo ja keine personenbezogenen Daten drin sind, massiv unter Beschuss steht, dann zu sagen, nee, wir können das aber echt nicht veröffentlichen, weil da haben wir, die Urheberrechte liegen nicht bei uns. Das ist eine Bankrotterklärung, beziehungsweise muss man sich fragen, ist die ARD nicht in der Lage, Krisenkommunikation zu machen?
Das wirkt doch auch eigentlich vorgeschoben. Normalerweise liegen doch die Rechte dann auch bei der Auftraggebenden, also ist jetzt eher eine Randbemerkung, aber eigentlich würde man doch auch meinen, dass eher die ARD dann als Auftraggeberin in dem Moment die Urheberrechte hatte und nicht. Jein. Das ist jetzt das primäre Problem gewesen sein.
Also man könnte auch sagen, so, ne, die ARD sollte eigentlich die Verpflichtung haben, mit Gebührengelder finanzierte Inhalte auch zu erwerben, zu lizenzieren, auch von Fremden und die wiederum allen zur Verfügung zu stellen. Hat man aber nicht getan. Stattdessen hat man sich so quasi zurückgelehnt, gesagt, man kann da leider nichts tun und hat sich dann die ganze Zeit weiter zusammenschießen lassen. Und wir fanden halt, für eine informierte Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es wichtig, sich aus diesem Originaldokument informieren zu können. Wenn die ARD es nicht hinbekommt, dann geben wir gern diese Hilfestellung für eine bessere informierte Debatte und haben unseren Serverplatz zur Verfügung gestellt und das ging dann ganz schön rum. Die Reaktionen darauf waren dann auch ganz lustig. Also der Chefredakteur der ARD hat sich dann auch auf Twitter bedankt dafür, dass es endlich online steht und hat dann den eigenen Laden kritisiert dafür, dass er zu blöd war, das selbst online zu stellen. Und es gab also sehr, sehr viel Feedback, vor allen Dingen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo Mitarbeiter, denen war das echt peinlich, dass das echt nicht online stand und dass überhaupt so ein Dokument mit solchen Begrifflichkeiten da irgendwo kursierte im Kosmos, was vollkommen falsch verstanden wurde, eigentlich auch vollkommen falsch geframed war. Ne? Also das Dokument heißt Framing Manual. Das suggeriert durch diese Begrifflichkeit, dass es ein Handbuch ist, aber eigentlich ist es nur ein Gutachten für ein anderes Bewusstsein oder ein stärkeres Bewusstsein bei der Verwendung von Sprache. Nicht mehr und nicht weniger. Und haben sich viele Leute daraus informiert. Die Debatte um einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Zukunft hat es jetzt nicht gerade gestärkt. Aber wir hoffen auch, dass diese Veröffentlichung dazu geführt hat, dass diese Dämonisierung eines nicht veröffentlichten Dokuments, was halt als großes Manipulationshandbuch an die Wand geschrieben wurde, dass das irgendwie damit auch irgendwie bekämpft werden.
Und vielleicht die ARD ihre Kommunikationsstrategien noch einmal überdenkt.
Ja, das wäre natürlich ganz schön so, ne? Also es gibt jetzt mittlerweile auch so eine Metadebatte, ob Framing überhaupt was bringt so, ne? Aber ja, also es schadet jetzt auch nicht, sich dieses Dokument durchzulesen, weil dann kann man halt schon erkennen, dass halt die Verwendung bestimmter Begrifflichkeiten ja sehr unterschiedlich sein kann und auch zu politischen Zwecken eingesetzt werden kann. Und dieses Bewusstsein für eine bewusste Verwendung von Wörtern kann ja in der politischen Debatte auch ganz hilfreich sein. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Das ist unser Transparenzbericht. Wir haben uns ja auch vorgenommen, jedem Monat in unserem Off the Record Podcast einen kleinen Überblick zu geben, was in unserem Transparenzbericht stand. Wir haben die Einnahmen und Ausgaben im Januar 2019 veröffentlicht und sind ganz froh, dass wir im Januar 56.733 Euro eingenommen haben von 2.882 Spendern. Also fast alles davon sind Spenden. Wir haben noch eine kleine Rückerstattung bekommen. Wir haben eine Stellenanzeige mal für 2 Wochen bei uns verkauft und für die Lizenzierung eines Pressespiegels kriegen wir auch immer so 100 bis 200 Euro pro Monat. Und 56.733 Euro ist mehr als die veranschlagten rund 45.000 Euro, die wir uns pro Monat vorgenommen haben, bis zum Ende des Jahres durchschnittlich einzunehmen. 550.000 Euro ist unser Gesamtbudget. Und wir haben natürlich auch immer Monate, wo es weniger gibt. Sommermonate sind traditionell schwache Monate in unserem monatlichen Spendendurchschnitt. Gegen Ende des Jahres gibt es dann meistens mehr. Ausgaben hatten wir auch überdurchschnittlich viel im Januar. Das waren insgesamt 54.761 Euro. Dazu muss man sagen, der größte Posten jeden Monat sind Personalkosten. Davon finanzieren wir im Moment 16 Mitarbeitende in 10 Vollzeitstellen.
Danke dafür an dieser Stelle.
Ja, also ja, danke an euch als Mitarbeiterinnen und danke an die finanzielle Unterstützung. Ja, 3.700 Euro jeden Monat kommen an, müssen wir an Miete zahlen. Dafür haben wir bis zur Cappuccino Flatrate alles hier drin. Und in diesem Monat Januar gab es eine Sonderausgabe in Höhe von 7.300 Euro, weil wir haben demnächst einen Merchandising-Shop. Das ist seit vielen Jahren immer gewünscht worden. Wir haben auch schon diverse eigene T-Shirts, Hoodies und so weiter gehabt, haben sie aber immer nur auf ausgesuchten Konferenzen wie der Republika oder dem CCC-Kongress oder unserer eigenen Konferenz verkauft. Und demnächst kann man so ab Mitte März, wenn das gut geht, in unserem Online-Shop unsere Fight for Digital Rights T-Shirts, Hoodies, Tassen, Mauspads und so weiter kaufen. Das heißt, das war eine Investition in die Zukunft. Wir hoffen natürlich, dass die T-Shirts auch eine große Nachfrage haben und wenn die T-Shirts erstmal ein Teil davon verkauft ist, dann sind die ganzen Einnahmen wieder drin und davon können wir dann wieder unseren laufenden Haushalt finanzieren. Insofern freuen wir uns über eure Unterstützung, am besten mit einem Dauerauftrag. Unsere Kontodaten stehen auf unserer Webseite unter netzpolitik.org/spenden.
Wir freuen uns auch über gute Bewertungen für den Podcast. Also wenn ihr den Netzpolitik-Podcast schätzt und den irgendwo hört, wo man ihn bewerten kann, dann tut das bitte und gerne und teilt ihn auch mit weiteren Leuten, die das interessieren könnte.
Oder falls ihr Feedback habt, Sachen, die wir besser machen können, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben oder in den sozialen Medien anschreiben. Wir wollen dieses Podcast-Format off the record gerne noch weiterentwickeln, also schickt uns gerne eure Anregungen.
Ja, wir sagen auch danke an Öwünsch, der das Ganze hier schneiden wird und Ed Benze für das schöne Intro und Outro, was ihr hören werdet, was der Öwünsch gleich noch reinschneidet und sagen danke und viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.